guten Morgen auch nochmal von meiner Stelle aus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da bist du verraten und verkauft. So sagt man, wenn man sich alleingelassen oder und ohne Fürsprecher in einer sehr schwierigen Situation befindet. Völlig preisgegeben, im Stich gelassen. Ich selber habe das auch mal in meinem beruflichen Umfeld erleben müssen. Ein Kollege hatte mich hintergangen und vorgeführt, von dem ich das nicht erwartet hätte. Er neidete mir meinen Dienstposten. Das war wahrlich kein gutes Gefühl. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Und ich war froh, dass ich von meiner Familie aufgefangen werden konnte. Der Predigttext für heute aus Lukas 22 erzählt auch von Verrat und von Dunkelheit. Er führt uns in den Garten Gethsemane. Dort ist Jesus hingegangen, nachdem er ein letztes Mal mit seinen Jüngern gegessen und gleichzeitig das erste Abendmahl gefeiert hatte. Es ist Nacht und Jesus ist niedergeschlagen. Er spürte, dass sich die Schlinge um ihn herum langsam zuzog. Er hatte gebetet und mit seinem Vater um den richtigen Weg gerungen. Ich zitiere mal aus dem Text vor unserem Predigttext. Und als er in den Garten Gethsemane kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus bittet seine Freunde, mit ihm zu wachen und zu beten. Doch sie lassen ihn allein beten und schlafen vor Trauer ein. Einer fehlt allerdings, Judas, aber der ist schon auf dem Weg. Die Jünger, die die Situation mit Jesus aushalten, sind traurig und müde. Sie leiden unter enttäuschten Hoffnungen und unter dem Gefühl, dass bald etwas Schlimmes passieren wird. Alles ist finster. Zu deutlich hatte Jesus von seinem bevorstehenden Tod gesprochen und davon, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Da heißt es beim Abendmahl, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch wie die Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Große Aufregung. Nun weckt sie der Herr und macht ihnen klar, dass die entscheidende Stunde gekommen ist. Und hier setzt unser Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 47 bis 53 ein. Dort heißt es, als er aber noch redete, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Als er aber noch redete, da kam eine Schar. Und Judas ging ihnen voraus, um sich Jesus zu nähern und ihn zu küssen. Jesus redet noch zu den Jüngern. Und dann plötzlich in diesen Redefluss, in diesem Gespräch, kommt der Überfall. Die Schar platzt herein. Noch während Jesus seine Freude auf das Unvermeidliche weiter vorbereiten will, erscheint unversehens diese Schar. Das klingt nicht dramatisch genug. Mein alter Lehrer in der Schule hat immer gesagt, lesen Sie dramatisch. Und das habe ich jetzt einfach mal nochmal in älteren Bibelübersetzungen nachgelesen. Und da ist tatsächlich nicht von einer, wie für meine Ohren, wenig beängstigt klingenden Schar die Rede, sondern von einem Haufen Leute. Da kommen ein Haufen Leute. Und das klingt wirklich dramatischer und ist auch der beschriebenen Situation angemessener, um sich das so mal vorzustellen. Etwas Chaotisches und Bösartiges kommt auf Jesus und seine Freunde zu. Tumultartige Geräusche durch die Herankommenden. Unheil hängt in der Luft. Und vorneweg Judas, einer von den 12 Jüngern. Er gehörte unzweifelhaft zum Jüngerkreis. Wäre genauso wie die anderen 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Hatte genauso die Wundertaten Jesu erleben dürfen, die Reden und Predigten Jesu hören können, die gemeinsamen, vertrauten Gespräche vielleicht am Lagerfeuer erleben dürfen. Und noch vor ein paar Stunden war er beim Abendmahl dabei und hat es auch aus der Hand Jesu erhalten. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und doch wollte er ihn jetzt mit einem Kuss verraten. Ob er Jesus tatsächlich geküsst hat, wird hier nicht berichtet. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es erst gar nicht dazu gekommen ist. Steht nicht drin. Weil Jesus durch die Frage, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss, dieses Ansinnen abgeblockt hat. Es ist aber allerdings auch ohne Belang. Das mit dem Küssen wird ja in den Kulturen unterschiedlich gelebt. In Frankreich oder Lateinamerika ist das weit verbreitet, ist Tradition. Küsschen hier, Küsschen da, sowohl unter Männern als auch Frauen, üblich. Im Orient kennt man dieses Verhalten allerdings gar nicht. Ja, diese Leichtigkeit ist sogar regelrecht verpönt. Allerdings gibt es sehr wohl den Vaterkuss des Sohnes, mit dem Ehrfurcht und Liebe ausgedrückt werden soll. Er ist ein Zeichen des Respekts und tiefer und dankbarer Verbundenheit. Das ist doch pervers, ne? Wenn Judas diesen Kuss dazu nimmt, um Jesus zu verraten. Und deswegen auch die Frage von Jesus an Judas. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Diese wertvolle Freundschafts- und Respektszeichen wird ein Zeichen des Verrates, soll ein Zeichen sein. Wen ich grüßen werde mit einem Kuss, der ist es. Das hat Judas mit den hohen Priestern so vereinbart. Judas hat so eng mit Jesus gelebt und doch ist er zum Verräter geworden. Aber diese Frage Jesu hat tatsächlich auch einen seelsorgerlichen Aspekt. Mit der Namensnennung Judas ruft Jesus die persönliche Beziehung zwischen ihnen in Erinnerung. Jemand ohne Namen anzureden, war damals ein Ausdruck der Verachtung. Und weiter mit einem Kuss. Wie oft schon mag Judas in früheren Zeiten voller Respekt und Anhänglichkeit Jesus so begrüßt haben. Und jetzt so? Du verrätst den Menschensohn. Während der 3 gemeinsamen Jahre hat Jesus seine Freunde sehr oft darüber belehrt. In den Evangelien finden wir es allein an 12 Stellen, dass er der Menschensohn ist, der angekündigte Messias aus dem Alten Testament. Es musste also bei Judas eigentlich was in seinem Gewissen geklingelt haben. Dies führte aber dennoch nicht zur Umkehr. Sehr wohl aber wenig später zum Selbstmord. Die Umkehrmöglichkeit hätten auch die hohen Priester gehabt, aber dazu kommen wir später noch. Über die Motive von Judas kann man nur spekulieren. Das spielt hier aber auch keine Rolle. Aber das soll uns als erstes zeigen, wozu wir Menschen fähig sein können. So ist der Mensch. Während meiner Schulzeit haben wir einmal im Geschichtsunterricht darüber nachgedacht und diskutiert, wie wir uns im sogenannten Dritten Reich wohl verhalten hätten. Eher wie zum Beispiel die Geschwister Scholl im Widerstand oder doch eher Mitläufer. Die Einschätzungen waren unterschiedlich. Den Menschen ist im Ergebnis alles zuzutrauen. Oder wie sonst ist es nur erklärlich, dass im Dritten Reich aus scheinbar braven Familienvätern plötzlich glühende Anhänger der Rassenideologie wurden, die in dem Zuge auch gerne bereit waren, Menschen im KZ barbarisch zu ermorden. Ich glaube fest daran, dass wir Menschen grundsätzlich zu einem fähig sein können. Der Rahmen muss nur stimmen. Und weil Jesus das weiß, hört er nicht auf, wie für Petrus, auch für uns zu beten, damit unser Glaube nicht aufhöre. Er tritt vor dem Vater für mich und für dich ein. Und weil Jesus um die Schwachheit und Schuld des Menschen weiß, ist er den Weg ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen von dem Verrat, der Sünde und Gottvergessenheit, Heuchelei und Lebenslügen. Die Liste ist wahrscheinlich schier endlos. Alles das hat Jesus am Kreuz für uns getragen, damit wir vor Gott Vergebung haben und wieder neu beginnen können. Er trägt uns bis heute durch, damit wir in der Gemeinschaft mit ihm leben können. Großartig, großartig kann ich dazu nur sagen. Was für ein Gott. Jederzeit, wirklich jederzeit ist ein Neuanfang möglich. Die Jünger halten wirklich ihr Wort. Der eine verrät. Die anderen erkennen die explosive Brisanz der Situation und sagen, wir kämpfen für dich, Jesus. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Hier wird es nicht ausdrücklich erwähnt, aber Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass es Simon Petrus war, der zugehauen hat. Der wartet eine Antwort von Jesus nicht ab. Es muss aus seiner Sicht so schnell wie möglich gehandelt werden und so schlägt er zu. Typisch Petrus, möchte man sagen, erst handeln und dann denken. Sein Naturell geht mal wieder mit ihm durch. Aber war es nicht auch eine verständliche Reaktion in dieser Situation? Die Nerven lagen auf beiden Seiten blank. Er haut drauf, aber daneben. Ich glaube ja nicht, dass er dem Soldaten dann nur mit einem gezielten Präzisionsschnitt das Ohr abschlagen wollte. Tatsächlich hat er mit Sicherheit auf den Kopf gezielt. Eine Schädelspaltung war eigentlich von Petrus beabsichtigt. In der Aufregung zielt er aber nicht genau und trifft nur das Ohr. Schlimm genug. Eigentlich hätte man jetzt erwarten müssen, dass die übrigen Soldaten über Petrus herfallen, um ihn platt zu machen. Aber das passiert nicht. Das ist wirklich ein Wunder. Aber Jesus, so können wir das hieraus sehen und lernen, beherrscht auch diese Situation. Er sagt, weg, stopp, aufhören. Und sie gehorchen alle. Und er rührte sein Ohr an und heilt ihn. Weg, stopp, aufhören. An anderer Stelle sagt Jesus einmal zu Petrus, glaubst du denn nicht, wenn ich es wollte, dass eine Herrschaft von Engeln käme und uns hier raushauen würde und für mich eintreten würde? Und das tut er aber hier nicht. Er sagt, stopp, aufhören, damit ich meinen Weg weitergehen kann. Und deswegen ist es eben auch so, dass er letztendlich darauf verweist und sagt, das ist noch nicht die Zeit. Die Zeit des Endgerichts wird kommen, wenn ich wiederkomme aus dem Himmel. Dann wird gerichtet mit Engelscharen. Aber jetzt noch nicht. Und deswegen sind auch die Kreuzzüge ein absoluter Irrweg gewesen, die von der Kirche begangen wurden. Jetzt nicht, sagt Jesus. Und sie gehorchen alle. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Das Ohr des Feindes. Anrühren. Das ist fast zärtlich. Das letzte Heilungswunder, was Jesus hier auf Erden von seinem Tod vollzog, hat er also an seinem Todfeind getan. In Situationen, in denen wir Menschen nur verletzen, heilt Jesus. In guter Absicht hauen wir drauf. Wir wollen Verbesserungen, schaffen nur Verletzungen. Kriege sind dafür ein Beispiel par excellence. Und Jesus, den sie verraten, den sie verhaften und töten wollen, heilt das Ohr. Er ist der Arzt, der wirklich in allen Lebenslagen helfen und heilen kann. Stille. Es muss während seines Gesprächs mit den Jüngern und der Heilung eine Zeit der Stille geherrscht haben. Das Verhaftungskommando ist irritiert und verhält sich sprachlos abwartend. Was war da gerade vor ihren Augen passiert? Dieser Umstand gibt Jesus die Gelegenheit, sich nun an das Verhaftungskommando selbst zu wenden. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Jetzt übernimmt Jesus ganz souverän die Zügel, verteidigt sich ruhig und besonnen und wird gleichzeitig zum Ankläger. Ich bin doch immer bei euch gewesen. Ich habe doch offen geredet. Warum habt ihr nicht zugegriffen? Jetzt kommt ihr im Schutz der Dunkelheit, schwer bewaffnet, als wäre ich ein Gangster, ein Terrorist. Dass sie das Licht der Öffentlichkeit scheuen, ist kein gutes Zeichen für ihre Absichten. Jesus klagt an. Er wird zum Richter, dreht quasi den Spieß um. Paradox. Sie wollen ihn anklagen, aber eigentlich ist es umgekehrt. Der später Gekreuzigte ist schon jetzt Richter. Er deckt die Sünden der Frommen auf. Ihr tun, als ob es um Gerechtigkeit ginge. Ihr nicht mehr mit Gott in Verbindung stehen. Ihre Gottvergessenheit. Jesus deckt das alles schonungslos auf. Jetzt hätte, wie zuvor auch bei Judas, für die Frommen die Möglichkeit bestanden, umzukehren. Aber auch sie tun es nicht. Deswegen sagt er ihnen auf den Kopf zu, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Eure Stunde heißt, Gott ermöglicht jetzt, euch jetzt Böses zu tun, so wie damals es dem Teufel gegenüber Hiob erlaubt wurde. Also nicht, weil Menschenkraft dahinter steckt, sondern weil Gott sagt, dann los. Und es ist die Macht der Finsternis, die jetzt mit euch zusammen handeln darf. Sie sind so verrannt in dieses böse, vom Teufel inspirierte Denken, dass Jesus später am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für all unseren Verrat, unser Versagen, der Lüge, für alle Rücksichtslosigkeit und Rechtsvergessenheit ist Jesus den Kreuzesweg gegangen. Ihm war klar, dass die Menschen nur so vor Gott zu retten sind, sie so, nur so in Verbindung mit mir vor sich selbst beschützt werden können. So wie es damals Judas und den Frommen möglich gewesen wäre, umzukehren, so ist es auch heute für die Menschen, die von der Rettungsbotschaft hören, noch möglich. Wenn wir die durch das Wort Gottes, also die Bibel, erkannte Schuld vor Jesus bekennen, dann spricht er uns die Vergebung zu. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er diesen Weg im vollen Bewusstsein und im freien Willen für uns gegangen, damit wir tauschen können. Er nimmt unsere Schuld und im Gegenzug spricht er uns vor Gott gerecht und wir dürfen wieder neu anfangen. Was für ein Angebot. Wir können jederzeit mit Jesus, weil er lebt und auferstanden ist, wieder neu anfangen. Was für einen großartigen Gott dürfen wir haben.